Da ich noch nicht die Gelegenheit hatte, euch alle per Handschlag zu begrüßen, begrüße ich euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch. Ich fühle mich sehr wohl, kann ich schon mal sagen, nach den Beiträgen, die wir gehört haben. Es ist immer wieder ein Segen zu sehen, wie Menschen, die eigentlich sich überhaupt nicht kennen, dennoch eine Einheit sind, weil sie den gemeinsamen Herrn haben. Wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet für eine Gemeinschaft von Christen, die man noch überhaupt nicht kennt, dann hat man ein Problem, weil man weiß gar nicht, was diese Menschen brauchen. Ich kenne euch ja gar nicht. Ihr kennt mich nicht, ich kenne euch nicht. Was braucht ihr hier alle? Und wisst ihr, das Schöne an unserem Herrn ist, dass er die Dinge alle in der Hand hat. Wir können versuchen, was wir wollen. Ich kann eine fantastische Predigt ausarbeiten, menschlich. Und einige sitzen hier und können da gar nichts mit anfangen. Aber unser Herr, der will dafür sorgen, dass immer alle etwas davon haben. Und er weiß, dass jeder etwas anderes braucht. Und trotzdem hatte ich in dieser Woche ein Problem. Es ist ganz oft so, ich habe jetzt 8 Wochen nacheinander gepredigt in einer Gemeinschaft von Christen. Habe ich auch noch nicht erlebt. Und in jeder Woche ist es wieder so, was für ein Thema. Und immer wieder ist es so, dass der Herr dir das Thema plötzlich gibt. Das ist ganz plötzlich da. Manchmal am letzten Tag der Woche, manchmal mitten in der Woche, dann hast du ein bisschen länger Zeit. Es ist plötzlich da. Du musst beten, du musst lesen, du musst gucken, du musst suchen. Wo hat der Herr was für dich? Was will der Herr den Geschwistern geben? Aber in dieser Woche hatte ich ein Problem. Irgendwie kam kein Thema. Aber ein Satz, der schwirrte mir ständig im Kopf herum. Und das ist der Satz, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich weiß nicht warum. Und ich habe gedacht, kannst du nicht über einen Vers predigen? Und dann habe ich gebetet. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und habe gemerkt, ja, in unserer Zeit, da glauben die Menschen, wir seien etwas. Der Anfang ist der Zufall. Das ist das, was die Wissenschaft uns heute lehrt. Und das Ende, das sind die Menschen, nicht? Das sagt uns die letzte Generation. Die kleben sich überall fest, um zu sagen, wir sind die Letzten und wir bringen das Ende der Schöpfung. Gottes Wort sagt was anderes. Der Anfang ist der Herr Jesus. Und das Ende ist der Herr Jesus. Und dann komme ich hier rein, in diesen Raum zum ersten Mal und überlege noch, ist das wirklich das richtige Thema? Und sehe, oh, da steht der letzte Vers der Bibel. Das ist der Schlussvers. Ich bin das Omega. Und dann kriege ich den Text nicht mehr genau hin, hatten wir das Lied von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit. Und dann liest der Jörg noch die Verse aus dem Epheserbrief, dass wir wandeln sollen als Zeugen und die Zeit auskaufen. Das ist ein wichtiges Thema aller meiner Predigten. Kauft die Zeit aus, wir haben nicht viel. Als ich 18 war, wir hörten gerade, hier ist eine Schwester oder ein Bruder, wer war es, 18 geworden. Da dachte ich damals auch jemand so in meinem Alter jetzt, ich bin jetzt 56, da der ist schon fast tot, nicht? Jetzt mit 56 sehe ich das ein bisschen anders. Aber versteht ihr, was ich meine? Kauft die Zeit aus, ist so wichtig. Und dann sagt der Jörg noch, der Herr ist am Ende der Richter. Das trifft wieder das, ich bin das Alpha und das Omega. Und ich möchte 3 Verse lesen, durch Gottes Wort verteilt, beginnend auf der ersten Seite der Bibel. Wir lesen tatsächlich passend zu eurem letzten Vers, den ihr als Gemeindevers stehen habt, den ersten Vers der Bibel. Den kann auch jedes Kind aufschlagen, 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann lese ich den letzten Vers des Kapitels. Und es wurde so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dann möchte ich einen Vers lesen aus dem Markus-Evangelium. Kapitel 13. Markus 13, Vers 19. Aus der Endzeitrede des Herrn Jesus. Jene Tage werden eine Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Schöpfung, die Gott schuf, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht wieder sein wird. Und einen letzten Vers aus Offenbarung 22, den ich gerade schon zitiert habe, der übrigens dreimal in der Offenbarung vorkommt. Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Bis dahin, Gottes Wort. Ja, ein Streifzug durch Gottes Wort. Und so einen Streifzug wollen wir heute auch machen, denn Gottes Wort ist so vollkommen, dass man da wirklich immer wieder mit Begeisterung sehen kann, wie albern das ist, dass die Menschen heute behaupten, es wäre ein Buch, was verändert wurde, und es wäre ein Buch, was ein Märchenbuch ist. Dieses Buch ist die Wahrheit. Der Anfang und der Schlusspunkt, das ist der Herr Jesus. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses gesamte Buch, obwohl diese Schreiber sich ebenso wenig wie wir überhaupt nicht kannten. Über 1600 Jahre hinweg, 66 Bücher, die Leute, die kannten sich nicht. 40 Schreiber und trotzdem eine perfekte Harmonie. Wenn der Herr Jesus jetzt hier sagt, ich bin das Alpha und das Omega, dann sind das zwei Buchstaben, nicht? Man könnte im Deutschen sagen, ich bin das A und das Z, also der Anfang und das Ende. Aber das umfasst noch etwas mehr. Es geht hier um das griechische Alphabet, wo das Alpha der erste und das Omega der letzte Buchstabe ist. Und dieses hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Das war im Alten Testament ganz wichtig zu verstehen, weil 22 bedeutete für die Juden, das ist quasi die Gesamtheit des Wissens. Und das ist auch das, was der Jesus hiermit sagt. Nicht nur, ich bin der Anfang und das Ende, sondern ich bin alles in allem. Der Allmächtige, das kommt in der Offenbarung 9-mal vor, der Allmächtige Gott, er ist alles in allem und er umfasst alles. Das gesamte Alphabet, 22 Buchstaben im Alten Testament. Und im Griechischen ist es, glaube ich, genauso. Manchmal sagt man uns heute ja, oder was heißt manchmal, ständig, ich glaube nicht an Gottes Wort, weil ich an die Wissenschaft glaube. Nun, die Wissenschaft, die ist etwas Wertvolles. Aber nur dann, wenn man sie als Maßstab oder wenn man Gottes Wort als Maßstab daneben legt. Nimmst du die Wissenschaft alleine ohne Gottes Wort, dann landest du in der Irre. Wissenschaft gegen Bibel ist eine falsche Aussage. Gottes Wort spricht und die Wissenschaft kann prüfen, ob das stimmt. Und man wird immer wieder merken, es stimmt. Es ist die Wahrheit. Warum ist die Schöpfung für uns Christen jetzt so wichtig? Warum haben wir angefangen mit dem Schöpfungsbericht? Gott schuf. Nun, im Propheten Jona, da wird uns bei einem bockigen Propheten, der sich weigert, das zu tun, was Gott von ihm wollte, da sehen wir trotzdem 7 wunderbare Punkte der Evangelisation. Die können wir heute nicht besprechen, aber der erste Punkt davon, das ist der wichtigste für uns. Als das erste Mal Jona redet, da wird er zur Rede gestellt. Er war vor Gott geflüchtet, er war auf einem falschen Weg, er war unten im Schiff. Und sie sagen, ruf deinen Gott an, vielleicht hilft der uns ja. Und dann stellen sie ihn zur Rede, nachdem das Los auf Jona gefallen war. Wer hat hier diesen ganzen Mist verbrochen? Warum ist dieser Sturm da? Warum werden wir jetzt sterben? Und das Los fällt auf Jona, Gott sorgt dafür. Und dann fragen sie ihn, wer bist du? Und das finden wir in 1. Petrus 3, Vers 15. Seid jederzeit bereit zur Rechenschaft. Wenn euch die Menschen was fragen, seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen. Und das wusste Jona auch. Er wurde jetzt zur Rechenschaft gezogen. Warum trifft uns das? Du bist anscheinend schuld. Das Los ist auf dich gefallen. Damals war man ziemlich abergläubisch. Aber dass das Los auf Jona fiel, hat natürlich Gott bewirkt in diesem Fall. Und dann sagt Jona das einzig Richtige. Ich bin ein Hebräer. Punkt 1. Heißt für uns, man fordert Rechenschaft von euch. Ich bin ein Christ. Dann sagt er, ich diene dem Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das ist der zweite Punkt. Ja, wir dürfen mit der Schöpfung anfangen, auch heute. Lass die Menschen ruhig lächeln. Gott hat die Schöpfung gemacht und es war sehr gut. Wenn ich manchmal so herzzerreißende Filme in den sozialen Medien sehe, ich sah kürzlich einen Film von einem kleinen Jungen, der weinte im Krankenhaus mit vielen Schläuchen, offensichtlich schwer krank und weinte, nicht vor Schmerzen, sondern weil seine Mutter traurig war. Mama, du weinst doch nicht etwa, schluchzte er. Und wenn du so herzzerreißende Szenen siehst, dann atme ich tief durch und guck zum Himmel und sag nur, Herr, wir haben es versaut. Wir haben es verbockt, wir Menschen. Ich mit meiner Sünde, Adam mit der ersten Sünde. Wir haben es verdorben. Die wunderbare Schöpfung, 7-mal im Schöpfungsbericht sagt Gott, es war gut. Und am Schluss, es war sehr gut. Eine perfekte Schöpfung. Und die haben wir verdorben. Dadurch sind solche furchtbaren Dinge zustande gekommen. Und nicht deswegen, wie der Atheist sagt, weil es überhaupt keinen Gott gibt. Doch den Gott gibt es. Und Gott schmerzt das genauso wie uns, wenn sowas passiert, wie mit diesem kleinen Jungen, der dann bittet, dass seine Mutter mit ihm betet. Und dann betet sie ein Kindergebet mit ihm. Gott schmerzt das ins Herz. Der Jesus hat es gezeigt. Als Lazarus, sein Freund, gestorben war, da weinte er. Als er einen Taubstummen heilt, da seufzt er zum Himmel. Das ist alles nur entstanden durch die Sünde. Das ist dieser Seufzer, nicht? Wir haben es verdorben. Und jetzt kommen wir zur aktuellen Gesellschaft. Was versuchen wir jetzt? Wir versuchen, das selber zu retten. Wie können wir das retten? Indem wir uns auf die Straße kleben oder indem wir vegan leben? Nun, wenn jemand hier vegan leben möchte, möchte ich dem daraus keine Vorschrift machen. Mach das bitte gerne. Habe ich kein Problem mit. Gottes Wort sagt das sogar. Verurteile nicht den, der Fleisch isst, und der Fleisch isst, verurteile nicht den, der kein Fleisch isst. Da geht es zwar um Opferfleisch, aber das können wir ruhig so anwenden. Das ist kein Problem. Der Gemüse isst, das dürfen wir alles so hinnehmen und akzeptieren. Aber sag niemals, dass wir die Schöpfung besser machen, wenn wir vegan leben. Das ist eine Lüge unserer Zeit. Die Schöpfung ist gefallen wegen der Sünde und nicht, weil wir nicht vegan leben. Denn mal Hand aufs Herz, wenn wir jetzt alle vegan leben würden, würde dann der Löwe keine Antilope mehr fressen, die Katze keine Maus, der Hecht kein Rotauge, die Spinne keine Fliege, würde dann kein Tod mehr in der Welt sein? Es ändert sich doch nichts, wenn wir Menschen keine Tiere mehr töten. Die Schöpfung ist böse durch die Sünde und nicht dadurch, dass wir Fleisch essen. Und uns wird vorgemacht, es wäre alles wie im Paradies, wenn wir nur vegan leben. Und wenn die Wissenschaft mal Änderungen hat und sagt, ja nee, das ist eigentlich gar nicht so, wie wir früher dachten, das haben wir in der Corona-Krise besonders krass erlebt, nicht? Da ständig sich die Meinung änderte und ständig neue Maßstäbe galten, dann heißt das, es sind neue Erkenntnisse. Die Wahrheit ist, die Wissenschaft weiß gar nicht, was die Wahrheit ist. Erinnert ihr euch noch an den R-Wert? Im Jahr 2020, ganz zu Beginn der Corona-Krise, der R-Wert, was war der Maßstab? Wenn der R-Wert über 1 ist, dann verbreitet sich das Virus. Wenn er unter 1 ist, dann geht das Virus zurück. Das heißt, wie viele Leute man ansteckt. 1 heißt, man steckt einen anderen an. Da redet kein Mensch mehr drüber, oder? Oder Inzidenzen. Auch so ein Unwort. Erinnert ihr euch, wie Panik gemacht wurde, je höher die Inzidenzen stiegen? Angela Merkel sagte, wenn die Inzidenz unter 50 sinkt, dann können wir unsere Maßnahmen zurückfahren. Und dann sank die Inzidenz unter 50 und dann sagten sie, nee, unter 35. Wisst ihr, was für eine Inzidenz wir aktuell haben? Jetzt? 2000. Aber keinen interessiert's. Erinnert euch an die Wissenschaft, die uns sagte, wir haben eine Übersterblichkeit im Jahr 2020. Die Übersterblichkeit betrug damals ganz positiv zugunsten der Übersterblichkeit ausgedrückt, vielleicht 2%. Wisst ihr, was für eine Übersterblichkeit wir jetzt haben? 20%. Aber keinen interessiert's. Seht ihr, das ist Wissenschaft. Das ist nichts Absolutes. Das ändert sich andauernd. Aber Gottes Wort ist ewig. Wir kommen nochmal auf Gottes Wort, auf den ersten Vers, den wir gelesen haben. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da gab es einen Wissenschaftler namens Auerbach. Der ist auch ausgezeichnet worden. Der hat irgendwie festgehalten, dass man das gesamte Universum, das gesamte Dasein beschreiben kann mit den Worten Zeit, Aktion, Kraft, Raum, Materie. Zeit, Aktion, Kraft, Raum, Materie. Dafür ist er ausgezeichnet worden. Für Zeit, Aktion, Moment mal. Was haben wir gelesen? Am Anfang, Zeit. Schuf, Aktion. Gott, Kraft. Die Himmel, Raum. Und die Erde, Materie. Noch Fragen? Das ist ein Wissenschaftler. Der muss nur den ersten Vers der Bibel lesen. Da steht alles drin. Der erste Vers der Bibel beschreibt alles, was dieser Wissenschaftler klug ausgearbeitet hatte. Letzte Woche las ich auch was Wissenschaftliches. Was der Mensch braucht zum Leben, hat man festgelegt. Wird auch jedem einleuchten. Wir brauchen alle Wasser, Nahrung, Luft und Licht. Diese vier Dinge braucht der Mensch. Wasser, Nahrung, Luft und Licht. Sonst können wir nicht überleben. Ohne Luft sterben wir nach wenigen Sekunden. Ohne Licht wahrscheinlich nach wenigen Wochen. Ohne Nahrung nach wenigen Wochen. Ohne Wasser nach 3 Tagen. Das brauchen wir. Wisst ihr, was der Herr Jesus von sich sagt? Ich gebe euch das lebendige Wasser. Ich bin das lebendige Wasser. Er sagt, ich bin das Brot, was vom Himmel kommt. Ich bin das Licht der Welt. Und der Odem Gottes, der atmet in euch, wenn ihr an mich glaubt. Und der Geist weht, wo er will. Pneuma ist im Griechischen das gleiche Wort. Geist und Wind, Luft. Die Wissenschaft hat belegt, dass wir den Herrn Jesus brauchen. Wasser, Nahrung, Luft und Licht, alles in dem Herrn zu finden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Seht ihr, man kann die Wissenschaft wirklich schätzen, wenn man sie an Gottes Wort legt. Ansonsten ist sie nicht viel wert. Und ist Gottes Wort wirklich wissenschaftlich? Ja, ist es. Psalm 103. Soweit der Osten ist von Westen, hast du von uns entfernt unsere Übertretungen. Den Vers kennt ihr alle, nicht? Kennen viele Christen. Psalm 103, Vers 12. Soweit der Osten ist vom Westen, hast du von uns entfernt unsere Übertretungen. Ja, wie weit ist denn der Osten vom Westen? Kann mir jemand mal eine Kilometerangabe machen? Da gibt's keine, weil du kannst um die Erde laufen, solange du willst, du läufst immer Richtung Osten. Wenn du dich dann umdrehst, nicht, um 180 Grad, nicht um 360, wie Annalena Baerbock sagte, nicht, um 180 Grad umdrehst und immer wieder in die andere Richtung läufst, dann läufst du immer Richtung Westen, aber du kommst nie an. Westen, 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 du läufst immer, es ist kein Ende da. Und das ist die Aussage dieses Verses. Soweit der Osten ist vom Westen, hat er entfernt von uns unsere Übertretungen. Unendlich weit nämlich. Aber wisst ihr, was noch interessanter ist? Das ist Psalm 89, Vers 13. Lesen wir den mal. Da steht, Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Ja, den Osten und den Westen konnte er nicht erschaffen, weil der ist halt unendlich, nicht? Es gibt keinen Osten, wohl aus unserer Sicht, nicht? Aus unserer Sicht ist der nahe Osten da. Aber das ist nur eine Frage der Sichtweise. Es ist kein Punkt da, wo man sagen könnte, jetzt bin ich im Osten angekommen. Aber beim Norden und Süden ist das ganz anders. Ich gehe nach Norden, nach Norden, nach Norden und wenn ich oben angekommen bin, dann laufe ich automatisch wieder Richtung Süden. Das heißt, die beiden Polkappen und die Unendlichkeit von Osten und Westen, die ist in der Bibel beschrieben. Die Kugel, keine Platte, die finden wir in den Psalmen, wenn man genau liest. Du hast den Norden und den Süden erschaffen. Ja, liebe Geschwister, die Bibel ist wissenschaftlich, merkt ihr das? Nicht nur die Kirche, auch die Wissenschaft hat früher behauptet, die Erde sei eine Scheibe. Wird immer gesagt, die Kirche hätte das behauptet. Das stimmt überhaupt nicht. Die Kirche hat sich dem angeschlossen, was die Wissenschaft sagte. Und darum müssen wir so aufpassen, dass wir nicht auf die Wissenschaft hereinfallen, sondern dass wir Gottes Wort an die erste Stelle setzen. Was haben wir denn für Hoffnungen heute? Haben wir überhaupt noch Hoffnungen? Mal ganz ehrlich. Corona, Inflation, Krieg, Klimawandel, Seuchen, Viren. Ist die Hoffnung wirklich bei denen, die sich auf die Straßen kleben? Ist die Hoffnung wirklich bei der Wissenschaft, die immer noch kein Medikament und keine wirksame Impfung hat? Wo ist die Hoffnung? Nun, das Problem liegt da, dass die Menschen die Hoffnung bei Menschen suchen und nicht bei dem Herrn Jesus. Sie suchen die Hoffnung nicht bei dem Alpha und dem Omega. Sie suchen die Hoffnung in der Politik, in der Medizin, in der Wissenschaft. Und das wird immer in die Irre führen. Denn das Problem ist nicht der Mensch in seinem Handeln als Wissenschaftler oder als Arzt, sondern das Problem ist die Sünde. Die Sünde hat es verdorben. Da dürft ihr jedes Mal, wenn ihr ergriffen seid von solchen furchtbaren Geschichten, sei es im Krieg, sei es bei Seuchen, sei es bei hungernden Kindern oder diesem kleinen Jungen, der weint, weil seine Mutter traurig ist. Ihr müsst euch immer daran erinnern, dass es die Sünde, die schuld ist. Und dürft dann seufzen, Herr, wir haben es verdorben. Aber mal gucken, wie perfekt die Bibel ist. Kleinen Blick rein. Man könnte jetzt unendlich viel reden über Zahlensysteme und über so fantastische Dinge, die dort vorhanden sind. Aber mal einen kleinen Einblick, ja. Wir haben ja aus dem ersten Buch der Bibel gelesen und aus dem letzten Buch. Was glaubt ihr, ist die erste Sünde der Bibel? Die erste Sünde, die genannt wird. Da werden viele gleich sagen, ja, die Frucht, die Eva isst, nicht? Nein, da gibt es doch mindestens zwei Sünden, die vorausgehen. Erstens die Lust der Augen. Als nämlich Eva sieht, dass die Frucht begehrenswert wäre, Einsicht zu geben, das ist die Lust der Augen. Aber es gibt noch eine Sünde. Und das ist die Sünde der Schlange. Nämlich die Lüge. Das hat Gott nicht wirklich gesagt. Das ist die Lüge der Schlange. Esst diese Frucht und ihr werdet ewig leben. Zyniker beziehen das ja heute auf die Impfung auch, nicht? Das ist ja das, was versprochen wurde. Versteht mich nicht falsch, ich bin auch geimpft, ne? Gegen viele Dinge von Impfungen, die bewährt waren und jahrzehntelang erforscht wurden. Und die sind auch ein Segen Gottes. Das darf man auch dankend aus seiner Hand nehmen, so eine Pockenimpfung, ja? Aber heute wird uns ja was angeboten, was gar nicht hilft. Und das ist das, was die Schlange schon sagte in Eden. Hier, nimm diese Frucht und du wirst ewig leben. Du wirst sein wie Gott. Johannes bestätigt das, der Herr Jesus auch im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 44. Da sagt er, dass der Teufel der Lügner von Anfang ist und der Vater der Lüge. Und Johannes wiederholt das in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 16. Da sagt er, der Teufel sündigt von Anfang. Das ist das, was wir da im Garten Eden finden. Er sündigt von Anfang an. Und da finden wir bestätigt, dass die erste Sünde die Lüge ist. So, jetzt schlagen wir mal auf Offenbarung 22. Das haben wir ja jetzt schon gemacht. Da haben wir das gefunden. Ich bin das Alpha und das Omega. Wisst ihr, was die letzte Sünde ist, die in der Bibel genannt wird? Offenbarung 22, Vers 15. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Gottes Wort sagt, der ganze Fall der Schöpfung beginnt mit der Lüge und endet mit der Lüge. Liebe Eltern, ich habe gesehen, ihr habt viele Kinder hier, die jetzt in der Kinderstunde sein dürfen, für die wir gebetet haben. Erzieht eure Kinder zur Ehrlichkeit. Egal was kommt, sagt ihnen, wie böse die Lüge ist. Das ganze Unglück begann mit der Lüge. Und wenn der Herr als das Omega das Ende setzt, dann ist die Lüge die letzte Sünde, die genannt wird. Und wäre das aber tragisch, wenn Gottes Wort mit der Lüge beginnt und mit der Lüge endet, nicht? Es zeigt uns nur, dass die Schöpfung gefallen ist. Aber es geht was viel Schöneres vorweg und was viel Schöneres hintendran. Vorweg geht das Wasser, das lebendige Wasser, Jesus Christus. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, 1. Mose 1, Vers 1. Und das Gleiche finden wir in der Offenbarung wieder. Nachdem die letzten Sünden genannt worden sind, haben wir in Vers 17, wen dürstet, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Seht ihr die Perfektion von Gottes Wort? Das ist wie ein Spiegel. Es spiegelt sich immer, von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Der Bibellehrer Roger Libby hat es schön erklärt, wie das Buch Daniel auch sich perfekt spiegelt. Immer jeweils die Kapitel gegeneinander. Und da behaupten Leute, das wäre verändert worden. Verändere dieses Wort und du kannst es nicht mehr so anwenden mit dieser Spiegelung. Du kannst da nichts rausnehmen. Dann ist dieses Wort nicht mehr so perfekt, wie es jetzt ist. Das Wort Lüge heißt im Neuen Testament Pseudos. Pseudos. Der Jesus spricht in seiner Endzeitrede von Pseudo-Christi, von Falschen. Man könnte auch übersetzen von Lügen-Christi, die uns weismachen, sie hätten die Lösung. Aber sie haben sie nicht. Davor warnt er. Die Jünger wollen wissen, wann passiert denn das alles? Der Tempel, große Steine, hatten sie ihm gezeigt. Guck mal, Rabbi, hier, Lehrer, diese schönen Steine. Dann sagt er, da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann sind die Jünger so verunsichert und so verstört, dass sie ihn dann fragen. Sein engster Kreis tritt auf dem Ölberg zu ihm und fragt, wann wird denn das sein? Das wollen wir alle immer gerne wissen, nicht? Wann wird denn das sein? Aber interessant ist, dass der Herr immer mit den Worten beginnt, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist die größte Gefahr. Auch wir Christen sind da gefangen von. Wir müssen aufpassen, dass uns diese Zeit, dieser Zeitlauf nicht verführt. Nun ist die Frage, wenn du hier sitzt und hast gesündigt, ich weiß nicht, ob alle hier bekehrt sind, das ist mal ein Vorteil, wenn man in einer Gemeinschaft von Christen ist, wo man eigentlich gar nicht alle kennt und nicht weiß, wer gehört dazu, wer ist nur Gast und wer ist möglicherweise noch gar nicht errettet. Hast du deine Sünden dem Herrn schon gesagt? Weißt du, dass das das Elementarste ist, was du in diesem Leben machen musst und kannst? Gott deine Sünden sagen? Vielleicht denkst du, meine Sünde, die ist gar nicht so schlimm. Mein Nachbar ist schlimmer. Dann denk immer an die Frucht. Damit das ganze Unheil beginnen konnte, reichte das Essen einer Frucht. Da konnte Eva nicht sagen, oh, die Schlange ist viel schlimmer als ich, nicht? Nein, Gott ist gerecht und er muss jede Sünde ahnden. Wollen wir nochmal einen Blick in die Schöpfung werfen? Wisst ihr, wie hoch der höchste Berg der Erde ist? 8.848 Meter. Wisst ihr, wie tief die tiefste Stelle des Meeres ist? Fast 11.000 Meter. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, dass er ins Meer geworfen wird. Dieser Berg, das kann unsere Sünde sein. Wisst ihr was? Je mehr ich im Glauben wachse, umso schlimmer werden mir die Sünden meiner Jugend. Umso schlimmer werden mir die Sünden, die ich begehe. Umso mehr merke ich, wie sehr Gott das schmerzen muss, wenn man sündigt. Am Anfang hältst du das noch für gar nicht so schlimm. Dann sagst du dem Herrn deine Sünde, dann ist sie vergeben. Aber je mehr du wächst, umso mehr merkst du, wie schlimm das eigentlich wirklich war. Ich erlebte eine Bekehrung einer Frau auf einem meiner Angelseminare. Ich bin ja Angelsportjournalist und ich gebe da auch Seminare. Und dann hatte ich dann da vorm Essen mein Tischgebet gesprochen. Das habe ich für mich gemacht, weil das ist ein Seminar, das gebe ich für meinen Arbeitgeber. Da kann ich nicht sagen, wir beten jetzt zusammen. Da kriege ich Ärger mit meinem Arbeitgeber. Aber ich lasse mir das natürlich selber nicht nehmen. Ich falte meine Hände und ich bete und danke fürs Essen. Dann sprach mich die Frau an, was hast du denn da gerade gemacht? Ich sage, ich habe meinem Herrn fürs Essen gedankt. Und das hat sie dann interessiert. Und dann kamen wir in E-Mail-Kontakt. Und haben das dann ausgetauscht und dann hat sie sich irgendwann dann Gedanken gemacht, ob sie sich bekehren muss. Sie wohnt im Osten, in Erfurt und irgendwann hat sie dann den Schritt gemacht. Dann hat sie sich irgendwo auf eine Bank gesetzt, in einem schönen Wald in Erfurt und hat dann dem Herrn ihre Sünden gesagt. Und dann sagte ich, wie geht's dir denn jetzt? Ja, mir geht's besser. Ich sagte, das ist nicht das, was ich hören wollte. Ja doch, mir geht's gut, ja. Ich sagte, normalerweise geht's einem ganz anders, wenn man seine Schuld los ist. Und dann dauerte das 2-3 Tage, bis sie damit rausrückte, ja, ich habe dem Herrn eine Sünde nicht gesagt. Ich sage, warum nicht? Ich glaube, sie ist zu groß. Und dann gab der Heilige Geist mir den Satz, ich habe das nicht gewusst. Der Heilige Geist gab mir den Satz, hast du ein Kind abgetrieben? Ohne es zu wissen. Und da war sie so perplex, dass ich das gewusst habe, dass sie es dem Herrn auch gesagt hat. Ich sagte, da musst du keine Angst haben, du wirst das Kind sogar wiedersehen. Das ist die Zusage Gottes. Und da konnte sie das auch mit Freude tun und hatte anschließend Frieden. Das ist eine Sünde, die ist wie ein Berg. So, jetzt sagt der Herr, wenn du Glauben hast, dann verschwindet diese Sünde an die tiefste Stelle des Meeres. Wie tief ist die tiefste Stelle? 11.000 Meter. Wie hoch ist der höchste Berg? 8.800 Meter. Da sind noch 2 Kilometer Wasser oben drüber. Wenn du den höchsten Berg, den du dir vorstellen kannst, in die tiefste Stelle des Meeres wirfst. Die Schöpfung, die redet von dem, was Gott uns sagen will. Die Bibel beginnt mit Wasser. Und sie endet mit Wasser. Wie schön, dass sie nicht mit der Lüge beginnt und mit der Lüge endet. Sie zeigt nur auf, warum unsere Situation so furchtbar ist. Darum ist das so früh, dass die Lüge erwähnt wird. Der Jesus gibt uns das lebendige Wasser. Und wir haben am Anfang von Jörg gehört im Epheserbrief, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Kauf die Zeit aus. Die Zeit rennt uns weg. Nicht nur unsere Lebenszeit. Ich glaube auch, die Zeit der Menschheit rennt ab. Wir kommen ganz schnell auf ein Ende hin jetzt. Und da ist dieses lebendige Wasser so wichtig. Einmal schicken die Pharisäer so Typen zu dem Herrn Jesus, weil sie ihn töten wollen. Sie wollen ihn in ihrer Rede überlisten. Und dann sollten sie ihm eine Falle stellen. Bringt ihn her, schleppt ihn einfach mit. Und dann redet der Herr Jesus und sagt, wen dürstet, da heißt es sogar, er rief. Er rief, wenn er dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens. Und da wird es in eine Quelle Wassers werden, wissen wir aus anderen Stellen, in ihm. Und dann kommen diese Männer zu den Pharisäern zurück und sagen, niemals hat jemand so geredet wie dieser Mensch. Sie waren so perplex davon, dass sie vollkommen bewegt waren von diesem Satz. Nehmt das lebendige Wasser einfach an. Wen dürstet, der komme und ich würde ihm das geben. Habt ihr euch mal Gedanken über das Wasser gemacht? Ganz kurzer Einblick, ist ein Thema für eine Extra-Predigt, nicht? Es regnet ja gerade, nicht? Gestern kam meine Frau und ich von der Fahrt zurück, da hatten wir einen Regenbogen, so ganz merkwürdigen, so ganz breiten, habe ich noch nie gesehen, einen ganz breiten Regenbogen. Wisst ihr eigentlich, was da passiert? Der Herr Jesus sagt, ich habe es gesagt, was wir zum Leben brauchen, nicht? Ich bin das Licht. Jetzt kommt das Licht und fällt durch das Wasser. Der einzige Schöpfungstag, wo nicht gesagt wird, und Gott sah, dass es gut war, ist der zweite Tag, als er die Wasser trennt, oben und unten. Warum steht da nicht, es war gut? Weil Gott wusste, dass das Wasser auch zum Gericht dienen würde. Das Wasser ist zum Leben da, aber Gott musste es auch zum Gericht nutzen, um die gesamte Menschheit zu richten. So, der Jesus kommt jetzt als Licht. Der Lichtstrahl fällt oben am Himmel, wenn wir einen Regenbogen sehen, durch das Wasser. Das ist ein Bild des Gerichts in diesem Fall. Das Licht wird gebrochen auf Golgatha und projiziert an den Himmel. Kein Gericht mehr. Kein Gericht mehr. Und alle Spektralfarben sind zu sehen. 7 wunderschöne Farben, die uns ja heute gestohlen wurden, wie wir wissen, nicht? Aber keine Angst. Gott hat die Dinge in der Hand. Ich bin das Alpha und das Omega. Er hat alle Dinge in der Hand. Der gestohlene Regenbogen ist übrigens gar nicht gestohlen. Denn der Regenbogen der sexuellen Freizügigkeit, der hat nur 6 Farben. Zählt das mal nach. Der offizielle Regenbogen hat nur 6 Farben, aber der Regenbogen Gottes hat 7 Farben. Das hat Isaac Newton festgelegt, der Physiker, der ein tiefgläubiger Mann war, auf dessen Grabstein steht, er erforschte die Weiten des Weltalls, er lebte die Einfachheit des Evangeliums. Ein ganz einfacher und wirklich treuer Mann. Und der hat gesagt, wir können genau 7 Farben definieren. Ja? Rot, Orange, Gelb, Grün. Hellblau, Himmelblau, 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 Indigoblau und Violett. Himmel, Himmelblau. Das spricht vom Himmel. Das ist die Farbe, die dem Regenbogen der sexuellen Freizügigkeiten heute fehlt. Den Himmel haben sie weggelassen, ohne es zu wissen. Aber Gott wusste es. Gott hat alles in der Hand. Das kommt daher, weil die versucht haben in den 80er Jahren, ich bin Drucker von Beruf, dem 7 Farben des Regenbogens eine 8. hinzuzufügen. Und zwar so ein typisch, so eine prägnante Farbe, Pink. Aber das war damals nicht druckbar. Das ging nicht. Druckmaschinentechnisch. Ich weiß das als Drucker. Das gab so einen schmuddeligen Ton. Das wollten sie nicht. Also haben sie einfach 6 draus gemacht. Seht ihr, wie Gott alles in der Hand hat? Gott hat alles in der Hand. Er lässt sich nichts wegnehmen. Und als das Wort Regenbogen zum ersten Mal auftaucht, da heißt es übrigens, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Es ist der Bogen Gottes und nicht unser Bogen. Also, bist du gerettet? Hast du deine Sünden dem Herrn schon bekannt? Bist du dir sicher, dass du wirklich eine Freifahrkarte in den Himmel hast, weil Jesus Christus für dich gezahlt hat? Nun, ich kann euch eine schöne Nachricht geben. Es gibt unfassbar viele unterschiedliche Bekehrungen. Keiner muss glauben, das läuft nach Schema F ab. So muss ich es machen, genau so. Nein, geh in deine Kammer, sagt der Herr Jesus. Geh in deine Kammer. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Manche kämpfen lange damit. Ich darf gerade in einem Hauskreis predigen. Darum habe ich die letzten Wochen so viel gepredigt. Auch bei Deutschrussen, wo ich mich sehr wohl fühle. Die erziehen mich auch gerade um. Nicht? Gerade was meine Ernährung betrifft. Ich muss jetzt viel Knoblauch essen, was ich nie mochte. Kennt ihr nicht? Ja, ich merke das wohl. Hast du mal eine kleine Erkältung, dann heißt es 3 Knoblauchzehen essen. Das hilft wirklich, kann ich bestätigen. Und in diesem wunderbaren Hauskreis, da werde ich auch sehr erbaut. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich eine Erfrischung, wenn man sieht, wie viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, um Gott zu dienen. Und dann sollten wir uns alle auch dienen lassen. Und die Sünde, die in unserem Leben steht, ja, wo wir wirklich sehen müssen, wir müssen irgendwie diese Sünde loswerden. Und das habe ich da so schön gesehen. Da war eine Schwester in diesem Hauskreis, die sagt, ich habe ein halbes Jahr lang gekämpft. Und ich kriegte keine Heilsgewissheit. Spurgeon, der christliche Autor, der so viele schöne Bücher geschrieben hat, sagt das Gleiche. Meine Bekehrung hat ein halbes Jahr gedauert und ich wünsche sie meinem schlimmsten Feind nicht. Jede Bekehrung ist anders. Das kann eine Stunde dauern, das kann eine Minute dauern. Das kannst du sogar hier im Raum tun. Aber Jeder ist anders. Ich habe einen Freund gehabt, mein Freund Stefan. Das war kein gläubiger Mann. Ganz sicher nicht. Mit dem bin ich angeln gegangen. Mit dem habe ich mich immer gut verstanden. Anständiger, netter Kerl, guter Handwerker. Hat bei mir im Haus auch einiges gemacht. Ein Funzkerl, würden wir sagen. Aber Gott? Nee. Wenn er dann mal wieder vorbeikam bei mir, um bei mir einen Kaffee zu trinken und sah meine Bibel da offen liegen, dann sagte er, sag mal, kriegst du eigentlich nie genug davon? Ich sage, nein. Das Wort ist unendlich. Und dann bekam mein Freund Stefan einen Herzinfarkt mit 42 Jahren. Und seine Frau bat uns zu ihr nach Hause. Der lag im Koma. Und wir versuchten sie ein wenig zu trösten und ihr Mut zu machen, haben mit ihr gebetet. Und dann sagt sie plötzlich, Matze, sollte der schlimmste Fall eintreten, Stefan hat mir vor einigen Wochen gesagt, Mäuschen, wenn mal irgendwas sein sollte, dann soll Matze auf meiner Beerdigung predigen. Ich war wie vom Donner gerührt, weil ich kannte diesen Mann so nicht. Und dass er das einfach so raushaut an seine Frau, das habe ich auch nicht verstanden. Und dann kam der Tag, an dem Stefan tatsächlich starb. Und ich musste auf seiner Beerdigung predigen. Predigt mal auf der Beerdigung eures besten Freundes. Das ist hartes Brot. Da brauchst du Leute, die hinter dir stehen, die für dich beten. Und die hatte ich. Und ich habe eine unglaubliche Kraft gehabt. Ich bin auch sehr emotional veranlagt. Aber das habe ich geschafft. Mit großer Kraft. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe vom Verbrecher am Kreuz gesprochen. Dem, der in letzter Sekunde sich noch dem Herrn zugewandt hat. Und ich sage, da muss bei Stefan irgendwas passiert sein in seinem Kopf, was ich nicht weiß. Dass er plötzlich sagt, ich möchte, dass Matze predigt, wenn ich mal sterben sollte. Und ich habe das dann darauf angewandt, dass Stefan irgendwas in seinem Herzen beschlossen haben muss, dass er beim Herrn ist. Oh, ist das vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt? Am nächsten Morgen saß ich bei mir zu Hause auf meinem Bett in meiner stillen Zeit, hatte meine Bibel auf meinen Füßen und ich zitterte. Die ganzen Seiten, die flattern. Ich sag, Herr, habe ich das falsch gemacht? Ich bin ein Mensch, ich kann Dinge falsch machen. Wenn ich das falsch gemacht habe, vergib mir das. Dann werde ich es auch nicht wieder tun. Vielleicht habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt und Stefan ist gar nicht bei dir. Und dann wurde ich ruhig. Ging in mein Büro. Das war vor 5 Jahren, da war ich schon selbstständig, ging in mein Büro, fahr meinen Computer hoch. Und dann muss ich als erstes immer gucken, so bei den sozialen Medien, wurde da irgendwelcher Unfug geschrieben, den ich vielleicht löschen muss. Bei YouTube musste ich gucken. Und da wurde mir ein kurzer Beitrag von John MacArthur vorgeschlagen. Ich höre gerne seine Predigten. Das ist ein YouTube-Regularium. Wenn du viel von einer Seite guckst, dann wird dir die auch vorgeschlagen. Aber es war merkwürdig. Ich dachte erst, nee, da habe ich jetzt keine Zeit für, weil MacArthur-Predigten, die hören unter 50 Minuten, fangen die gar nicht an. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Aber das waren nur 90 Sekunden. Bis heute ist nichts veröffentlicht worden, was so kurz war. Und es wurde am Tag der Beerdigung veröffentlicht. Und ich dachte, was ist denn das? Ich starte den Film und MacArthur beginnt mit den Worten: Viele Evangelisten verkomplizieren das Evangelium. Damit beschmutzen wir das Ansehen des Verbrechers am Kreuz. Ich konnte mich die ganze Beerdigung beherrschen, aber da habe ich die Fassung verloren. Diese klare Antwort, diese deutliche Antwort vom Herrn, die war es, die ich brauchte. Was war denn mit diesen Verbrechern am Kreuz? Die haben den Jesus doch beide geschmäht, Lukas 15. Beide haben ihn geschmäht. Wenn du da hängst und jemand bist, dann hol uns hier runter, nicht? Das haben sie gesagt, sinngemäß. Aber der eine, der hat irgendwas gehört oder gemerkt, dass er umgedacht hat. Und dann wird er gerettet. Stellt euch mal vor, dieser Verbrecher, nach seinem Tod jetzt, nach seinem Kreuzestod, da brachen sie die Beine, dann erstickten die da am Kreuz, und da war er tot und kommt in den Himmel, ins Paradies, wie der Herr ihm zugesagt hatte. Und dann sind da die Engel und die sehen da plötzlich diesen Verbrecher. Und die denken, was macht der denn hier? Und fragen, Entschuldigung, wie bist du hier reingekommen? Weißt du was von der Rechtfertigung aus Glauben? Ein Verbrecher, was? Rechtfertigung aus Glauben? Ja, weißt du was vom Buch des Lebens, wo dein Name drinsteht, vor Grundlegung der Welt, weil du geglaubt hast? Was für ein Buch? Das konnte der alles gar nicht wissen, der war doch am Kreuz und da war er doch gleich gestorben. Der hatte keine theologischen Einzelheiten kennengelernt. Ja, aber wieso bist du dann hier? Wieso bist du hier, wenn du das alles nicht weißt? Dieser Verbrecher kann nur eine fantastische Antwort geben und sagen, der Mann, der an dem mittleren Kreuz hing, der hat gesagt, dass ich kommen darf. Und das gilt für uns alle. Der Mann, der am mittleren Kreuz hing, der sagt dir, dass du kommen darfst. Du musst nur glauben. Es ist nur eine Frage des Glaubens. Was macht einen Christen nochmal aus, liebe Geschwister? Ich komme dann auch zum Schluss, keine Angst. Glaube, Buße, Bekenntnis. Der Glaube bedeutet, halte das Wort für wahr und vertraue Gott. Das führt dich dann, wie Petrus bei seinem Fischzug, auf dein Wort hin, will ich die Netze runterlassen. Das ist Glaube. Dann führt dich das zur Buße. Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und das führt dich zum Bekenntnis. Petrus, ich mache dich jetzt zum Menschenfischer. Das, was Jörg anfangs gelesen hat. Kauf die Zeit aus. Wir müssen den Menschen sagen, dass sie verloren sind. Glaube, Buße, Bekenntnis. Jetzt prüfen wir das Ganze bei dem Verbrecher. Hatte der das wirklich, diese drei Dinge? Hatte der da Zeit für am Kreuz? Hatte noch nicht viel Zeit. Glaube. Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Liebe Geschwister, stellt euch mal diese Situation vor. Da hängen drei Männer am Kreuz. Wisst ihr, was mit Gekreuzigten nach ihrem Tod passierte? Die wurden darunter gerissen und auf einen Müllhaufen geworfen. Nach Gehenna, in das Tal Hinnoms. Da hat man die entsorgt. Dass das mit dem Herrn Jesus nicht passierte, dafür hat Gott gesorgt, dass sein Grab bei einem Reichen war. Nicht, dass der Josef von Arimathea den Mut hatte, zu Pilatus zu gehen. Da hatte Gott andere Pläne. Aber das war das, was mit den Gekreuzigten eigentlich passierte. Das musste also auch mit diesem Jesus eigentlich passieren, hat sich dieser Verbrecher denken müssen. Die hatten alle das gleiche Schicksal. Und jetzt sagt er, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Das ist Glaube. Weil er spürte, da ist mehr. Das kann gar nicht sein, dass er einfach stirbt und das war's. Das ist jemand ganz anderes. Glaube. Buße, da wurde er dann hingeführt. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Könnt ihr zu Hause mal nachschlagen, wir haben keine Zeit mehr, die Verse aufzuschlagen. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und Bekenntnis, auch du fürchtest Gott nicht, der du in demselben Gericht bist, denn dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Den Herrn Jesus als den Unschuldigen zu bekennen, der für uns gestorben ist, auch wenn der Verbrecher das noch gar nicht verstehen konnte, ja? Er hatte eins verstanden, der ist unschuldig, der stirbt da, obwohl er gar nicht sterben muss. Bekenntnis, alles da, Glaube, Buße, Bekenntnis, kannst du in ein paar Minuten erledigen. Seht ihr das? Das ist diese Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung, die ich auch haben darf bei meinem Freund Stefan, von dem ich immer gedacht habe, dass er ein Ungläubiger ist. Ja, das war er auch. Aber der Herr hat ihn wie ein Brandscheit aus dem Feuer herausgerissen. Und das ist diese Freude, die wir haben dürfen, uns wiederzusehen, nicht? Und jetzt wenden wir zum Schluss nochmal unseren Glauben und die Buße und die Bekenntnis auf uns an. Damit wir auch eine Praxisanwendung haben. Glaube, mit wem umgibst du dich? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Mit wem gibst du dich so ab? Kennt ihr dann den Hiob, der in der Asche sitzt und dann kommen seine drei Freunde an? Die haben zwar nicht alles richtig gemacht, wir werden von Gott später zurechtgewiesen, aber er hatte Freunde. Was haben die gemacht? Haben sich zu ihm in die Asche gesetzt und 7 Tage da mit ihm gesessen. Das waren Freunde, die haben geglaubt. Kennt ihr das? Die Heilung des Gelähmten, wo sie ihn durchs Dach hindurchlassen, weil sie nicht zu dem Herrn Jesus vordringen können. Diese Freunde hatten Glauben. Umgib dich mit Menschen, die diesen Glauben haben. Dann wirst du gerettet. Ich glaube, der Mann auf der Bahre, dieser Gelähmte, der hatte den Glauben gar nicht. Der war schwach, der Herr nennt ihn nämlich Kind. Der war noch ganz klein im Glauben. Er sagt Kind zu ihm und er sagt, deine Sünden sind vergeben. Der hatte wahrscheinlich mehr Angst, diesem Herrn gegenüberzutreten, als da er gehofft hat, von seiner Lähmung geheilt zu werden. Aber seine Freunde, die ihn getragen haben, die hatten den Glauben, dass er geheilt werden würde. Umgib dich mit solchen Menschen, dann wird dein Glaube auch gestärkt. Und bei der Buße ist ganz wichtig zu verstehen aus dem Vater unser, nicht? Wie auch wir vergeben denen, die unschuldig sind, nicht? Wenn du Buße getan hast, denk immer dran, du musst auch anderen vergeben können. Und vergeben heißt nicht nur, ja, schwamm drüber, sondern das heißt wirklich, den Menschen auch anschließend lieb zu haben. Und das Bekenntnis, das kann sich jeder selber fragen. Kauft ihr die Zeit aus, wenn ihr hier rausgeht? Wenn ihr jetzt in die neue Woche geht? Kauft ihr die Zeit aus, zu sagen, ich will ein Zeugnis für den sein, der für mich da gehangen hat, der für mich bezahlt hat? Das will ich den anderen sagen. Wir haben gesehen, wie verwerflich die Menschen geworden sind durch den Sündenfall. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus der Anfang und der Schlusspunkt ist. Wir haben gesehen, dass da ein Verbrecher im Himmel ist, von dem man sich fragen muss, wieso ist der da? Und trotzdem war alles vorhanden, was er brauchte. Und ich schließe mit einem Satz von dem Afrika-Missionar John Newton. Der hat gesagt, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich drei erstaunliche Dinge erleben. Das erste ist, dass ich da viele Menschen treffen werde, die ich da nicht erwartet hätte. Habt auch viele Deutschrussen hier, oder? Von Leonid Brezhnev, dem Diktator der Sowjetunion, sagt man, dass er sich noch bekehrt hat in seinen letzten Stunden. Ob das stimmt, wir können auch Irrtümern erlegen, lasse ich mal offen. Aber theoretisch ist das denkbar. Genau wie bei dem Verbrecher am Kreuz. Wenn der noch Buße getan hat, dann ist er da oben. Das ist unglaublich, nicht? Wie ein Brandscheid aus dem Feuer. Dann ist er da. Da werden viele Menschen sein, die wir da nicht erwartet hätten. Das zweite Erstaunliche ist, dass viele nicht da sein werden, von denen ich erwartet hätte, sie wären da. Die Jünger haben nicht gemerkt, dass Judas ein Verräter war. Wir wollen uns nicht umgucken und gucken, wer ist hier der Verräter. So was machen wir nicht, nicht? Aber viele werden dann nicht da sein, die wir da eigentlich erwartet hätten, die nur Heuchler waren. Und das dritte Wunder ist, dass ich da bin. Amen.